Willkommen bei Digital Chili, dem Podcast mit den schärfsten Trends der Tech-Welt. Kommt mit auf eine inspirierende Reise durch die digitale Welt, um euer Technologieverständnis kräftig zu würzen. Heute mit Janine und Thorsten. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer 10. Podcast-Folge. Hashtag 10 sehe ich gerade. Ich muss da auch nochmal nachgucken, wie viele wir eigentlich schon aufgenommen haben. Das fühlt sich an, als hätten wir die 11.
Die 10, wir haben bei 0 angefangen zu zählen, weil Informatiker, das Informatiker-Zählen haben wir gemacht.
Unsere Pilotfolge. Ja, ihr hört es schon, heute mit dabei Thorsten und meine Wenigkeit. Allerdings vermissen wir heute Alex. Der ist leider heute entschuldigt, weil es ihm nicht ganz so gut geht. Dementsprechend sind wir heute nur zu zweit, haben aber auch einige Themen für heute mitgebracht. Vor allem auch steigen wir gleich mit einem kleinen Update ein. Und dann haben wir heute ein Thema, was vor allem Thorsten und mich sehr, sehr stark verbindet. Und ja, dann lass uns mal einsteigen. Thorsten, ich habe schon gelesen, dass du einige Updates für heute mitgebracht hast. Dementsprechend würde ich auch direkt dir das Wort rübergeben und lass uns mal gerne mit deinen neuesten Updates reinstarten.
Genau. Hallo Janine. Das ist richtig. Warum ist es so viel? Weil wir in der letzten Woche nicht aufgenommen haben. Ne? Auch da nochmal Entschuldigung. Wir haben letzte Woche einfach nicht veröffentlicht, weil wir alle drei plötzlich verhindert waren letzte Woche. Und dann haben wir einfach mal die Folge ausgelassen. Und das ist aber auch okay so. Da sind wir heute frischer. Genau. Dementsprechend ist aber natürlich sehr viel passiert in den 14 Tagen, wo wir nicht aufgenommen haben. Und wenn ich das ja alles, was da draußen so in dieser Technologie- und KI-Welt passiert ist, irgendwie jetzt erzählen würde, wird man wahrscheinlich die nächsten 4 Stunden hier noch sitzen, weil es einfach so unglaublich viel ist, was da draußen passiert. Und ich habe mal versucht, so ein bisschen das für mich Wichtigste der letzten Woche zusammenzufassen. Und da ist für mich Platz 1 und 2, die sind so ein bisschen, ich will es gar nicht ranken, weil sind fast genauso genial. Steigen wir mal ein mit der Veröffentlichung von OpenAIs neuester News. Nämlich dem Text-zu-Video-Engine namens Sora. Bedeutet, das ist quasi so dieser neueste heiße Shit im generativen KI-Umfeld. Du kannst dir jetzt quasi, du gibst der KI einen Text und die KI macht dir daraus ein Video. Und was ich da gesehen habe, die Qualität von diesen Videos ist unglaublich krass. Also du kannst dir das nicht vorstellen. Also das ist unglaublich und es wird vermutlich das komplette generative KI-Umfeld wieder mal einmal umwälzen. Ne? Also gerade so in die Thema Content Creator, YouTube-Streamer und solche Geschichten, ne? Ist unglaublich, weil du halt einfach, kleine Sequenzen dir erstellen kannst, die in deine Videos mit einbauen kannst, so wie wir es heute schon bei LinkedIn machen. Ne? Wenn wir LinkedIn-Posts machen, dann die gehen halt einfach besser LinkedIn-Posts, wenn man ein Bild sich per KI erstellen lässt. Und jetzt kannst du auch einfach Videos dir erstellen lassen. Das ist unglaublich. Also bin mal gespannt, was das mit Hollywood und Co. macht in Zukunft.
Hast du das denn schon ausprobiert? Also hast du schon mal ein Video erstellt damit?
Nee, also ich kann noch kein Video damit erstellen. Es ist noch einer begrenzten, ich glaube, Red-Tamer-Gruppe wird das, nennt man das. Also so eine Beta-Gruppe, die das nutzen können. Das sind halt ausgewählte Content-Creator oder Companies wahrscheinlich da draußen, die viel mit Video zu tun haben. Die können das schon nutzen, also testen quasi. Ich habe bisher nur diese ganzen Videos gesehen. In den nächsten Wochen werden wir wahrscheinlich von dieser Gruppe, die das jetzt schon nutzen können, sehr viel da draußen in den sozialen Medien sehen an Beispielen. Und spannend ist dort so die Anwendungsfälle. Das sind ja nicht nur ganze Videosequenzen, die du dir erstellen lassen kannst. Du kannst auch statische Bilder in Videos umwandeln. Bedeutet, du baust dir irgendwie, ich habe hier so ein Beispiel von so einem Hund hier, das ist quasi ein Bild, ein generiertes KI-Bild von einem Hund und du kannst das einfach animieren lassen, wie der sich dann wieder wegrennt aus dem Bild oder wie der sich bewegt. Das ist unglaublich. Hat auch, ich sag mal, da ein bisschen gesponnen, nimm vielleicht mal Bilder von deinen Großeltern, die du nie kennengelernt hast. Das sind zwar jetzt keine KI-generierten Bilder, aber wenn du so ein Bild von deinen Verwandten, von was auch immer, von Verstorbenen nimmst und das dann animieren lässt, das finde ich schon krass. Also das sind für mich coole Anwendungsfälle.
Coole Anwendungsfälle auf jeden Fall, aber ich finde es auch irgendwie sehr beängstigend, ne? Also wenn du dir vorstellen kannst, was du mittlerweile alles schon innerhalb der kürzesten Zeit mit KI machen kannst, ne? Also wenn wir jetzt schon darüber sprechen, dass Bilder mit Text in Videos konvertiert werden können, das ist ja unglaublich. Guck mal, das hätten wir vor drei Wochen konnten wir das noch nicht berichten, ne? Also, dass da gerade einfach für eine Dynamik hintersteckt, das finde ich richtig stark. Also beängstigend, aber auch auf der anderen Seite, wo wird es uns hinführen, ne?
Ja, es ist auf jeden Fall, ich lese gerade ein Buch, das hatte ich mir letzte Woche bestellt, und das hatte ich auf LinkedIn so ein Buchtipp gelesen. Das Buch nennt sich The Incoming Wave. Da geht es um das Thema KI, wie uns das verändern wird, was da auf uns zukommen wird und wie das auch insgesamt die Menschheit verändern wird. Und eine Aussage ist halt auch, diese Welle, die da auf uns zuschwappt, die kannst du nicht aufhalten. Ne? Also du kannst halt nur lernen, damit umzugehen. Und was halt so unvorstellbar für uns aktuell ist, ist die Geschwindigkeit, glaube ich. Also diese vielen Firmen da draußen, die mit diesen Themen arbeiten. Also das finde ich sehr krass. Bin ich auch gespannt, was da in den nächsten Wochen auf uns zukommt in dieser Richtung.
Mir fällt noch eine Sache dazu ein. Ich glaube, wir sollten mal vielleicht überlegen, ob wir nicht mal jemanden aus dem Marketingbereich, also falls Leute aus dem Marketing gerade unseren Podcast hören, können wir sehr, sehr gerne mal gemeinsam eine Folge aufnehmen, weil mich interessieren würde, wie eigentlich die Leute, die Content Creator sind, auf diese ganze Thematik gerade mit AI schauen.
Ja, ich vermute, aber das können wir dann gerne mal, wenn wir jemanden finden, der bei uns mit uns reden will darüber. Ich vermute, dass das schon sehr stark verwendet wird in dieser Branche. Das ist mein Guess dazu. Und kommen wir vielleicht mal zu dem nächsten Thema, was auch mit KI zu tun hat. Und das ist natürlich auch eine krasse News von dieser Woche gewesen. Nämlich, dass Microsoft 3,3 Milliarden Euro in die deutsche Wirtschaft pumpen will, indem sie hier in Deutschland den KI-Standort Deutschland aufbaut. Und zwar in NRW, das würde ich freuen, Janine, bei dir da drüben. soll wohl sehr, sehr viel Geld in den Aufbau von Cloud und Cloud-Rechenzentren gesteckt werden und auch, sage ich mal, ja, in KI-Rechenzentren. Warum eigentlich bei euch da in NRW? Das hatte ich mich auch gefragt. Bei euch in der Nähe dort sind wohl sehr viele große Firmen ansässig, wie Bayer beispielsweise, ne? Wo du jetzt quasi die Latenz halt niedrig halten kannst, indem du den geografischen Standort relativ nah an diese High-Premium-Kunden quasi. Was ich noch spannend fand bei dieser Ankündigung von Microsoft, ist eben nicht nur, dass sie quasi so viel Geld in den Aufbau dieser Rechenzentren stecken, sondern dass daran auch ein Weiterbildungspaket geknüpft werden soll. Und zwar zum Aufbau von digitaler Kompetenz. Ich glaube, wir hatten auch schon mal im Podcast darüber gesprochen. Das soll wohl so eine Art berufliches Zertifikat sein, wo Microsoft sehr viel mit so öffentlichen Weiterbildungsträgern arbeiten möchte. Und finde ich eine gute Sache. Finde ich eine wirklich gute Sache. Weil ich da diese Woche auch mal ein Meme dazu gesehen habe. Und auf dem Meme stand, glaube ich, es war nicht mal ein Meme, es kann auch einfach ein Text gewesen sein, was auch immer. Da ging es darum, dass du in Zukunft quasi ganz neue Anforderungen an Arbeitsplätze hast. Ne? Also früher hieß es ja, du brauchst Erfahrungen in EDV-Anwendungen, du musst Word, Outlook und PowerPoint bedienen können. Und morgen musst du aber geschult und trainiert sein im Umgang mit Prompting, mit generativen KI-Engines, solchen Geschichten. Ne? Also weil die Tools haben sich ja auch weiterentwickelt. Und ich glaube, dass es halt sehr, sehr notwendig ist, dass ein Mitarbeiter, der heute eine Excel erstellt, die morgen sehr viel schneller erstellen kann, indem er eben sich eine KI zur Hilfe nimmt. Deswegen auch dieses Weiterbildungsprogramm.
Verrückt. Also wenn ich mir das jetzt gerade auch mal mit den Rechenzentren vorstelle, also wie viel Geld da gerade reinfließt, dass das ganze Thema KI und Cloud und alles weiterentwickelt wird, das ist ja unglaublich. Und Microsoft natürlich als einer der Treiber davon, ne? Ganz stark vorne mit dabei gerade.
Ja, ich glaube, das ist die größte Investition in Deutschland seitens Microsoft in der 40-jährigen Geschichte. Also das ist, das zeigt, wohin das Thema KI geht. Nämlich so meine Vermutung ist, dass wir halt, du hast zwar jetzt hunderte und tausende Firmen, die irgendwas mit KI machen aktuell, es wird sich aber in den nächsten Jahren, denke ich mal, wieder zurückkonzentrieren auf die größten Player in diesem Umfeld und da ist Microsoft vermutlich einer davon. Ich habe die Woche vielleicht als Neben-News, ich habe die Woche mal mich mit Wasserzeichen in KI-Bildern beschäftigt, weil da gab's letzte Woche, glaube ich, zwei Artikel, die ich gelesen habe. Einmal über Google und OpenAI. Beide haben nämlich angekündigt, dass sie etwas dafür tun wollen, dass sie Bilder erkennbar machen, die mit KI generiert wurden. Also, weil du hast ja immer mehr, wenn du halt KI-Bilder siehst, die generiert wurden von DALL-E oder von Midjourney und Co., kannst du ja kaum noch auseinanderhalten, ob das jetzt Realität ist oder ob das KI generiert ist. Und da haben beide eben so einen Vorstoß gemacht, diese Bilder später erkennen zu können. Und OpenAIs Ansatz ist, dass sie eben diese Information, mit welchem KI-Tool das erstellt wurde, in die sogenannten EXIF-Daten, also ich weiß nicht genau, ob es EXIF-Daten jetzt noch sind, aber EXIF sind die Metadaten von Bildern. Also wenn du mit deiner Kamera heute im Urlaub ein Bild machst, dann steht jetzt schon drinnen meistens, hier an dem und dem GPS-Daten ist es aufgenommen worden, mit der Blende, mit der Belichtungszeit. Und zusätzlich soll halt demnächst da drinstehen, mit dem und dem KI-Tool unter Verwendung von den Prompts oder solchen Geschichten. Ne? Das ist natürlich mega, aus meiner Sicht mega dumm, das in die EXIFs zu schreiben, weil die EXIF werden, wenn damals hast du die gebraucht, auch die EXIF, um beispielsweise deine Urheberrechts Ankündigung da reinzuschreiben. Ne? Also das Bild wurde aufgenommen von Thorsten Hufsky beispielsweise, Copyright bei Thorsten Hufsky. Und Bilder hast du ja in den letzten Jahren immer wieder geklaut bekommen und hast du auf anderen Plattformen wieder gesehen. Diejenigen, die Bilder geklaut haben, haben diese EXIF-Daten aber rausgemacht. Und genau dasselbe kannst du mit diesen KI-Engine-generierten Bildern machen. Also das heißt, wenn jemand ein Bild veröffentlichen will und das verheimlichen will, dass es mit einer KI gemacht wurde, ja, dann wird er diese Daten wieder entfernen. Anders sieht's nämlich bei dieser Technologie von Google aus. Die versuchen nämlich, diese Informationen über den Ursprung des Bildes in die Pixel mit zu verarbeiten. Das ist sehr, sehr viel innovativer, weil du eben nicht direkt in den Metadaten das rauslöschen kannst, sondern es soll eben eine Engine geben, die das in die Bilder mit reinbrandet, sage ich mal, wie ein unsichtbares Wasserzeichen. Vielleicht sowas wie, kennst du das noch von früher, diese Bilder mit diesen Büchern, wo du so lange drauf gucken musstest und dann hat sich das so ein 3D-Bild rausentwickelt. Vielleicht sowas in die Richtung, sage ich mal, übertrieben. Ne? Und dann gibt es halt auf der Gegenseite quasi wieder eine KI, um das auszulesen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ist vielleicht ein bisschen nachhaltiger, weil es vielleicht länger drin bleiben kann in dem Bild, diese Information. Aber habe ich auch schon gelesen, viele geben da auch nicht so viel darauf, weil dann wird es auch wieder Algorithmen geben, um das rauszumachen. Also, ich sag mal, lange Rede, kurzer Sinn. Es wird wahrscheinlich keine nachhaltige Methode geben, um diese Inhalte zu kennzeichnen.
Ja, ich meine, das haben wir ja heute auch. Also, man kann ja super viele Bilder kaufen auf der einen Seite. Ne? Also, wenn man jetzt beispielsweise eine Präsentation erstellt, kannst du ja schauen und die Bilder kaufen und dann gehen die Wasserzeichen ja auch weg, wenn du dafür bezahlt hast. Oder du kannst natürlich die andere Variante gehen und es gibt ja auch ganz viele kostenlose Tools, wo man sich Bilder downloaden kann und manchmal weiß man auch gar nicht, woher das kommt. Ne? Oder einige, jetzt steigen wir ganz stark ins Darknet ein. Man kann ja auch, einige machen das ja auch über Google beispielsweise, ziehen sich dann da ein Bild raus, obwohl das natürlich ja wirklich nicht Sinn der Sache ist, das zu machen. Aber ich finde es trotzdem super interessant. Also ich bin gespannt, wie sich das da entwickelt und auch das von Google. Ich kann mir das gerade noch nicht ganz vorstellen, was die da genau machen wollen. Aber ich bin gespannt, zu welcher innovativen Lösung die dann kommen. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass man dann auch für das Bild bezahlen muss, obwohl ich nicht weiß, wenn man das Bild auch über eine KI, sage ich mal, generiert und da die eigenen Informationen mit reinfließen, wer ist dann derjenige, also wer kriegt dann das Geld? Kriegt das Geld dann die KI? Oder kriegt das Geld dann der Ersteller des Bildes? Also da kommen irgendwie noch so ein paar Fragen bei mir auf, wo ich dann jetzt auch nicht weiß, wer macht das denn dann? Also wer kriegt dann das Geld am Ende des Tages?
Ja, ich glaube, um Geld geht es da gar nicht so richtig. Du meinst im Sinne von, wenn du Bilder selbst kreiert hast und die dann quasi
schützen. Ja, genau. Okay. Wenn du die schützen lässt, dann hast du ja, sag ich mal, ein Urheberrecht und das ist ja auch, dass du meistens dieses Wasserzeichen ja immer dafür verwendest, es darf nicht verwendet werden oder es ist ja ein Zeichen, dass es auch teilweise kommerziell ist. Ne? Also beispielsweise in der Präsentation, wenn du jetzt irgendwo auf eine Seite gehst, wo ein Wasserzeichen drauf ist, kannst du das Bild kaufen. Wenn du dieses Bild kaufst, dann geht das Wasserzeichen auch weg. Dann gehört dir das quasi. Na, und wenn du das Gleiche jetzt mit einer KI machst, mit einer Bildgenerierung, und du erstellst ein Bild, wo ein Wasserzeichen drauf ist, und am Ende zahlst du dann dafür, dass andere es dann verwenden können, weil es auf einer Plattform bereitgestellt wird, ist es dann derjenige, der Ersteller, der das dann bekommt, oder ist es die KI? Also das ist für mich eine Frage, die damit direkt hochkommt.
Da machst du ja eh ein ganz anderes Fass auf mit diesem Thema Urheberrecht und KI. Also ich war letzte Woche bei so einem Business-Frühstück, das war ganz spannend, und da habe ich eine Illustratorin kennengelernt. Für die ist das beispielsweise eigentlich der Horror, was da gerade passiert da draußen. Also du kannst dir ja, ich sag mal, so viel einfach mittlerweile erstellen lassen, ob das Logos sind, Vektorzeichnungen, Illustrationen, selbst Comics und solche Geschichten. Schade, dass Alex da vielleicht nicht da ist, aber mein letzter Stand von KIs war so, dass die ja von Grund auf nicht 100% was Neues erstellen können. Und die lassen sich dementsprechend immer ein bisschen inspirieren. Und das führt aus meiner Sicht irgendwann vielleicht dazu, dass wenn du als Illustrator jemand, der Logos und solche Geschichten erstellt, auch einzigartige Geschichten mit Grips da quasi aufs Papier bringt, dass der, wenn er irgendwann mal durch die Stadt fährt und auf irgendeinem großen Plakat oder Leinwand irgendwelche Werbungen, Logos, was auch immer sieht, irgendwann vielleicht mal denkt, huch, das kommt mir aber bekannt vor. Das ist ja so ein bisschen angelehnt an meine Arbeit. Und das habe ich derjenigen auch erklärt, weil die gefragt hat, wie machst du denn beispielsweise so eine Illustration? Und da habe ich gesagt, naja, ich sage dem, was ich sehen will. Also beispielsweise jetzt für meine Schwester. Ne? Meine Schwester, die braucht gerade einen Maskottchen für die Dorffeuerwehr. Und da haben wir gesagt, es ist ein Elefant mit einem mit brennenden Ohren und. So. Und dann kommt der Clou an der Sache. Du gibst in dem Prompt, gibst du der KI mit, im Stil von dem und dem beispielsweise. Also angenommen, du hast einen coolen Comiczeichner, dann sagst du halt, bitte erstelle dieses Bild im Stil von dem und dem Illustrator. Und da kommst du jetzt nämlich an den Punkt, wo du sagst, aha, okay, im Stil von. Das bedeutet ja eigentlich, dass diesen Stil hat sich ja irgendwann mal, ursprünglich zumindest, irgendjemanden ausgedacht oder für sich entwickelt. Und jetzt kommt so eine KI und nimmt das einfach von jetzt auf gleich, ohne sich großartig dafür zu trainieren. Und das ist natürlich eine krasse Geschichte.
Krass. Ja, definitiv.
Vielleicht ist das auch ein bisschen, ich sag mal, von mir jetzt da so ein bisschen ins Negative verherrlicht. Gibt's das? Ins Negative verherrlicht? Aber kann man was ins Negative verherrlichen? Okay. Aber
das meine ich. Bestimmt. Ne?
Das ist das Gegenteil von Flat Earther. Da draußen. Genau. Ja, im Übrigen nochmal so als Nachtrag zu dem Wasserzeichen, das ist Google DeepMind, die das entwickelt haben, und diese Technologie nennt sich SynthID. Das ist dieses Thema, die halt diese Wasserzeichen in die Pixel reinbringt. Einen kleinen Newsbeitrag habe ich noch so als Nachbrenner für unsere letzten Folgen. Da haben wir ja ab und zu mal drüber gesprochen, über das Thema faules ChatGPT. Jetzt hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, okay, es gab ein Update von OpenAI. ChatGPT soll nicht mehr ganz so faul sein, aber das ist ja noch nicht ganz ausgerollt. Und da gibt es ein paar schlaue Menschen da draußen, die haben mal versucht, ChatGPT Geld anzubieten, dass sie nicht ganz so faul sind. Dass sie nicht ganz so faul ist. Und siehe da, das funktioniert. Also wenn du ChatGPT Geld anbietest, um die Aufgaben zu erledigen, kriegst du eine viel längere Antwort und eine viel ausführlichere Antwort. Und ich kann das mal mit verlinken. Das Witzige ist, das war, glaube ich, eine Softwareentwicklerin, ich glaube, jetzt muss ich den Namen habe ich hier vergessen, irgendwas mit Vogel, die hat das auf Twitter geteilt gehabt. Die hat dann sogar noch Statistiken drunter gemacht, in wie vielen Fällen quasi das besser wurde. Und das Witzige ist, je höher das Trinkgeld oder das Geld war, desto besser ist die Antwort ausgefallen.
Aber da würde mich ja mal interessieren, ist ChatGPT denn dann auch sauer, wenn die dann das Geld nicht bekommt? Also das ist so, Die wird ja kein, hier schickt mir bitte das Geld auf die folgenden PayPal-Account oder so. Das wird sie ja nicht machen. Bedeutet, nee, das theoretisch belügst du ja dann ChatGPT oder die KI belügst du dann ja. Ja, ich gebe dir 5 Euro, wenn du mir jetzt hierfür die Antwort gibst. Hm. Okay.
Ja, ist so. Du bedrohst es ja nur an, Geld auszugeben dafür.
Ich muss das mal ausprobieren. Nee,
das musst du mal ausprobieren. Ich hatte es im Übrigen zuletzt erst wieder, das war so nervig. Ich habe hier einmal im Jahr muss ich hier in meinem Smart Home die Müllabfuhrkalender aktualisieren. Und das ist, bisher war das noch immer ein bisschen eine händische Arbeit, da die Daten einzutragen. Liegt an dieser proprietären Programmiersprache, die mein Smart Home hier verwendet. Und das habe ich halt jedes Jahr gemacht. Aber dieses Jahr habe ich gedacht, okay, ich gebe einfach ChatGPT mal meinen Programmcode von meinem Smart Home und sage ihm, das sind übrigens die aktuellen Daten der Müllabfuhr, bitte aktualisiere das mal für mich, den Quellcode. Und dann hat sie gesagt, ja, ich verstehe deinen Quellcode, der macht das und das. Also dieses kontextuelle Verstehen hat es schon mal sehr gut hinbekommen. Also indem sie mir erklärt hat, was wir da programmiert haben. Und dann hat sie gesagt, um das zu erweitern, musst du das und das ändern. Und ich zeige das mal am Beispiel, so muss das aussehen, den Rest kannst du selber. Und da habe ich dann geschrieben, nein, bitte vervollständige den Code. Ja, das kann sie nicht, sagt sie. Und dann sage ich, was soll das denn? Die kannst ein Beispiel geben, aber du kannst es nicht. Und dann habe ich gesagt, bitte gebe mir den vollständigen Programmcode aus, also nochmal mit Ausrufezeichen. Und dann hat sie das gemacht. Also, du musst noch das ist unglaublich krass. Also, ja, ich bin mal gespannt, wohin das führt und ob wir, weil da gibt es auch, da hätten wir mit Alex wieder diskutieren können jetzt, da gibt es nämlich auch schon einige Technologen, Wissenschaftler und Co., die das sehr kritisch sehen, dass man irgendwann nicht mehr versteht, was die KI aus welchem Grund tut. Ja, aber ich will ja nicht solche Nostradamus-Geschichten da reinbringen.
Science-Fiction-Filme, ne? Die können das ja auch immer ganz gut.
Genau.
Okay, Thorsten, ich habe tatsächlich auch eine Frage mitgebracht. Und zwar geht ja unser heutiges Thema, und da werde ich ganz kurz einen Spoiler machen. Und zwar sprechen wir heute über eine Zielmanagement-Methode, ein Zielmanagement-System. Es kommt immer darauf an, mit wem man spricht. Da gibt es 1000 Wörter für. Und zwar legen wir heute den Fokus so ein bisschen auf das Thema OKRs, Objective and Key Results. Und das ist ja auch ein Thema, was uns sehr, sehr stark verbindet. So haben wir uns ja quasi kennengelernt eigentlich über dieses Thema und kamen dann ja auch über dieses Thema auf diesen Podcast. Das war ja ganz interessant, diese ganze Storyline eigentlich hier hinter.
Stimmt.
Und ja, und deswegen finde ich das super spannend, dass wir heute dieses Thema besprechen werden. Bevor wir aber reinstarten, hätte ich nämlich eine kleine Frage an dich. Und zwar, wenn du an dieses Jahr denkst, hast du dieses Jahr ein großes persönliches Ziel, was du erreichen willst?
Ja, das ist natürlich eine ganz fiese Frage, weil ich mir eigentlich jedes Jahr Ziele setze fürs nächste Jahr. Und ich meine, das ist jetzt fast schon spoilerartig. Also mein großes Ziel für dieses Jahr ist, dass ich mich unabhängig von einem bestimmten Arbeitgeber mache und mich selbst verwirklichen kann. Das ist mein großes Ziel. Und da arbeite ich auch aktuell sehr stark daran. Das mehr kann ich dazu aktuell nicht sagen.
Das heißt, du würdest sagen, dein Ziel, dein großes Objective, das heißt, das, was du dieses Jahr erreichen willst, ist, ich arbeite unabhängig von irgendeinem Arbeitgeber. Halten wir das einfach mal so fest. Das ist so genau. Das ist so dein großes Ziel, was du, sage ich mal, dieses Jahr verfolgen willst. Ziemlich cool.
Ja.
Und damit steigen wir eigentlich auch schon ein in die ganze Thematik. Ich habe nämlich, letztes Jahr war mein großes Ziel, dass ich einen Halbmarathon gelaufen bin. Das heißt, ich habe mir am Anfang des Jahres gesagt, bis zum Ende diesen Jahres will ich an einem Halbmarathon teilgenommen haben oder will den Halbmarathon erfolgreich absolviert haben. Was erfolgreich ist, das ist eine Definitionssache und sehr subjektiv. Für mich war erfolgreich, einfach nur eine einigermaßen gute Zeit für mich zu laufen und vor allem durch die Ziellinie zu kommen. Und jetzt steigen wir eigentlich auch in die Thematik ein. Weil heute sprechen wir so ein bisschen darüber, was ist eigentlich OKRs und wie kann man eigentlich auch OKRs anwenden. Thorsten, lass uns doch mit einer kleinen Frage eben das ganze Thema OKRs, Objective and Key Results, einsteigen. Und zwar, Was sind eigentlich Objective and Key Results?
Ja, das ist natürlich jetzt fies die Frage, aber gut, ich bin es ja gewohnt von Alex, dass ich ja wie in der Uni immer solche Fragen gestellt bekomme. Ich habe tatsächlich letztes Jahr mal einen OKR-Workshop genossen, so einen dreitägigen, und ein bisschen was ist hoffentlich hängen geblieben. OKR sind aus meiner Sicht zumindest eine Methode, deine Ziele zu managen, ne? Also eine Zielmanagement-Methode. Microsoft nennt es ein Framework, wahrscheinlich ist es auch eine Methode im englischen Framework, um deine Ziele quasi zu definieren aus der einen Sicht und eben auch nachzuhalten und auch kommunizieren zu können. Vielleicht stelle ich die Frage einfach zurück, weil ich weiß jemand, der in diesem Podcast extrem viel Ahnung von dem Thema OKR hat, weil er auch erst so eine Schulung genossen hat. Erklär du mir doch mal, was OKRs sind.
Das ist eine wirklich sehr, sehr spannende Frage, weil so richtig Einigkeit darüber, auch du hast gerade gesagt, ist es ein Framework, ist es eine Methode, ist es ein System? Ich sage von meiner Seite aus immer, es ist ein Zielmanagement-System, was in einer Organisation eingeführt wird, um Ziele zu managen. Genau das, was du halt gerade auch sagst, ne? um Ziele umzusetzen, um strategische Ziele umzusetzen. Also ich setze auch, wenn ich mit Kunden darüber spreche, immer sehr stark den Fokus wirklich auf die Strategie und nicht auf das tägliche Doing. Das heißt, man versucht wirklich mit OKRs, sei es Methode oder Framework, man könnte es sagen, es ist eher noch ein Framework, weil es so einen gewissen Rahmen vorgibt. Eine Methode ist ja wirklich, dass man sich daran hält. Und ja, also der Hauptfokus eigentlich von OKRs ist die Umsetzung von strategischen Zielen und das gemanagt zu machen. Das heißt, auch da wieder in der Praxis oder in der Theorie wird auch häufig gesagt, es ist eine Management-Methode. Und der große Unterschied eigentlich von OKRs zu anderen, wie beispielsweise Balanced Scorecard, ist ganz bekannt auch im Organisationskontext verbreitet, KPIs sind ganz stark verbreitet, ist einmal, dass OKRs sehr, sehr stark den Fokus darauf legt, die Mitarbeiter mitzunehmen. Das heißt, da geht es ja wirklich darum, nicht nur Top-Down-Ziele vorzugeben, sondern auch Bottom-Up-Ziele von unten aufzunehmen und diese in die Strategie mit reinzunehmen. Und es geht auch nicht darum, dass Top-Down in diese Ziele vorgegeben werden, sondern dass Mitarbeiter sich auch bei der Zieldefinition mit beteiligen können. Das heißt, entweder kommt es aus irgendwelchen Projektteams raus, wir müssen uns mit KI beschäftigen, dann geht das Thema nach oben, dann wird das an zum Beispiel Teamleiter gespielt. Wir müssen unbedingt in den nächsten OKR-Zyklus, und da habe ich jetzt auch schon Zyklus gesagt, worauf ich gleich drauf eingehen werde, müssen wir das Thema KI mehr in den Fokus rücken. Bedeutet, es werden von allen Seiten werden Potenziale, strategische Potenziale identifiziert, und das ist halt dieser Wechselspiel zwischen Top-Down und Bottom-Up. Diese Potenziale nämlich auch auf der Management-Ebene dann aufgenommen werden und dann geht das, sage ich mal, wieder mit ganz verschiedenen Kaskadierungen geht das dann wieder runter. Und das werde ich gleich nochmal im Tiefen erklären.
Das ist das Coole daran, dass es eben nicht nur von einer Seite passiert, bei dieser Methode, sondern von beiden Seiten. Also weil du gerade sagst, bottom-up, das bringt uns ja auch dahin, ganz häufig werden ja quasi so, wie du es gerade gesagt hast, so Szenarien ausgerufen, nach dem Motto, hey, wir müssen KI erfolgreich bei uns implementieren im Unternehmen. Und dann ist das ausgerufen und in den, sage ich mal, ja, Townhall-Meetings, Showfixes, übernehmen das dann eben die Manager in ihre Teams hinein und sagen, hey, die Geschäftsführung hat uns gesagt, wir sollen uns auf das Thema setzen. Und dann ist es vielleicht in Vergangenheit, sage ich mal, in Unternehmen mit wenig, fies, aber mit einer nicht so gut ausgeprägten Unternehmenskultur, dann passiert, dass das Management ganz oben da nie wieder was davon gehört hat. Also die konnten vielleicht irgendwann lesen oder es erfahren, ob dann dieses Ziel durchgesetzt wurde. Und jetzt mit OKRs hast du ja die Möglichkeit, das transparent zu machen. Also woran arbeiten denn oder was tun meine Teams da unten dafür, dass meine große Vision da oben, die ich ausgerufen habe, erledigt wird, ne, oder erreicht wird, sage ich mal. Das finde ich das Geniale an der Geschichte, dass du eben zum einen das sichtbar machst und zum anderen auch andersrum von oben her, also vom Management, quasi deine Ziele einmal formulieren musst. Also das gibt nämlich auch einen anderen Aspekt, Transparenz. Also das ganz häufig hast du auch in den Teams gehabt. Ja, warum machen wir das ja überhaupt? Hat es einen höheren Zweck? Und genau das kann man da dadurch wahrscheinlich dann auch mal transparent machen. Sorry für
ganz den, genau.
Für die,
Nee, total gut. Also du hast auch gerade schon eine Superpower, sage ich jetzt mal, von OKRs definiert, und zwar die Transparenz, ne? Also Transparenz darüber, was eigentlich gerade in der Organisation strategisch abgeht. Also was sind eigentlich die strategischen Ziele? Was will die Organisation in diesem Jahr, in 3 Jahren? Das heißt, was ist die Vision? Was sind die abgeleiteten zum Beispiel Jahresziele, oder auch teilweise nennt man die auch Moles? Das heißt, was sind die Jahresziele und was sind die kurzfristigen Ziele, die wir uns setzen können als Organisation, um das auch zu erreichen, dieses ganz große Ziel. Bevor wir aber jetzt noch mal ein bisschen tiefer drauf einsteigen und ich jetzt, sage ich mal, eine kleine Erklärung gebe, was bedeutet eigentlich OKRs und wie kann das eingeführt werden und so weiter, kurz zur Geschichte. Denn OKRs hat nämlich auch eine sehr, sehr lange Geschichte schon. Das heißt, es existiert nicht erst seit 5 Jahren oder 10 Jahren, obwohl dieser Hype von OKRs gerade so Anfang der Wende, sage ich mal, Anfang 2000, ist OKRs immer populärer geworden, gerade auch dadurch, dass es halt da bei Google eingesetzt wurde und Google heute auch einer der Vorreiter für OKRs gilt, ist es eigentlich schon in den 70er Jahren eine Zielmanagementsystem gewesen, wo es entwickelt wurde. Und zwar von Andy Grove und das bei Intel passiert. Das heißt, Andy Grove war ja damals bei Intel unterwegs und der Geschäftsführer von Intel hat gesagt, wir müssen hier was in unserem Zielmanagementsystem ändern. Und dann kam er auf die Idee von Management by Objectives, was nämlich der Vorreiter von OKRs ist. Management by Objectives, ganz kurz nur, da geht es darum, dass mit Zielen gemanagt wird, aber der starke Unterschied ist da, dass es top-down passiert. Das heißt, ein Manager gibt Ziele seinen Teammitgliedern vor. Und das hat Andy Grove damals, oder auch der Geschäftsführer von Intel, hat nämlich gesagt, das müssen wir verändern. Wir können nicht mehr so weitermachen. Wir müssen schauen, dass wir den Markt hören. Und wie können wir den Markt hören? Ja, diejenigen, die am Markt nah dran sitzen, sind unsere Projektteams, sind unsere Teams, sind unsere Mitarbeiter. Die wissen, was beim Kunden abgeht. Als Manager weiß ich das nicht. Bedeutet, er hat angefangen, die Teammitglieder und die Mitarbeiter viel mehr in diesem Teammanagement-Prozess zu beteiligen, mit denen zu sprechen, zu schauen, was haben die für Gedanken, und das in diesen Zielen mit aufzunehmen. Und daraus hat sich dann OKRs entwickelt. Dann ist er nämlich auch noch auf die Idee gekommen und hat gesagt, oh, eine Jahresplanung, das können wir gar nicht schaffen. Der Markt, der entwickelt sich so schnell, wir müssen hier drauf reagieren. Bedeutet, es wurde nicht mal eine Jahresplanung gemacht, sondern viel kurzfristiger gedacht. In 3 Monaten, in 4 Monaten, in 6 Monaten. Weil man musste ja irgendwie schauen, dass man auf diese Marktdynamik, die da sehr, sehr stark zugenommen hat, ne, wir sprechen hier von den 70er Jahren, wo auch ein sehr starker Technologiewechsel stattgefunden hat, mussten die versuchen zu reagieren. Und mit diesen Jahreszielen, die sich am Ende des Jahres herausgestellt haben, dass das gar nicht mehr die Ziele waren und dass man die gar nicht erreicht hat, konnte man einfach nicht mehr arbeiten. Und daraus hat sich diese ganze OKR-Methode, Framework, System, wie auch immer, ich beschränke mich jetzt mal aufs System, weil ich das eigentlich viel, viel interessanter finde, das Wort System als Framework, hat sich dieses ganze OKR aufgetan. Und dann ist Andy Grove derjenige, der nämlich dann, sage ich mal, auch einer der Vorreiter war, da kann ich auch nur das Buch empfehlen von Andy Grove, um mal so einen gewissen Eindruck zu bekommen von Objective und Key Results, der ist dann zu Google gegangen und hat das Ganze zu Google gebracht. Und Google arbeitet auch heute noch sehr, sehr stark damit. Und um jetzt einfach nur ein Beispiel zu dieser Transparenz zu geben, bei Google ist es so, dass jeder Mitarbeiter eigene OKRs hat. Das heißt, jeder Mitarbeiter nimmt sich von den großen Corporate OKRs, das heißt, die Organisation hat, die Google hat, werden das auf Abteilungsebene, auf Teamebene runtergebrochen. Das heißt, jedes Team überlegt sich, wie kann ich denn die Ziele meiner Abteilung erreichen? Das heißt, wie kann ich die OKRs meiner Abteilung erreichen? Bis zum kleinsten Mitarbeiter rein. Das heißt, als Mitarbeiter überlege ich mir auch, wie kann ich denn eigentlich aus meiner Person heraus, wie kann ich die OKRs von meinem Team erreichen? Und das bedeutet OKRs. Das heißt, man kaskadiert das komplett runter, bis zum kleinsten Mitarbeiter rein, versucht man die Strategie der Organisation umzusetzen. Und bei Google jetzt beispielsweise in Richtung Transparenz, da kannst du bei jedem Mitarbeiter auf ein Profil gehen und dann siehst du, an welchen Key Results und an welchen Objectives dieser Mitarbeiter gerade eigentlich arbeitet. Das heißt, da ist natürlich maximale Transparenz darüber, was eigentlich gerade ein Mitarbeiter strategisch macht. Und das ist natürlich jetzt ein Beispiel, weil jede Organisation muss selbst definieren, wie sie mit Transparenz umgehen wollen. Aber das ist jetzt ein Beispiel für Google.
Ja, wie geht's denn dann weiter? Jetzt wissen wir, woher OKRs kommen. Was mache ich denn damit jetzt? Haben wir schon erklärt, was man bei OKRs alles benutzen will, benutzen muss quasi? OKRs sagen ja quasi schon im Namen, was man eigentlich braucht, ne? Objectives und Key Results, oder?
Ja, genau. Also Objectives ist ja so gesehen, kann man das immer ansehen wie so eine kleine Mini-Vision. Also beispielsweise bei dir. Ich bin nicht mehr von irgendeinem Arbeitgeber abhängig. Das ist ein Endzustand. Es ist ein Ziel, was du dir vornimmst. Es ist deine Vision, die du für dieses Jahr hast, sage ich jetzt mal. Bedeutet, das ist dein so gesehenes Goal, das heißt dein Jahresziel. Du willst in diesem Jahr selbstständig sein, du willst unabhängig von irgendeinem Arbeitgeber sein und das ist dein Endzustand. Und dann überlegst du dir, jetzt brechen wir das Ganze mal runter, was sind deine Key Results? Das heißt, Key Results sind nichts anderes als Hebel, die du setzen kannst, um deine große Vision oder deine Vision, dein Objective zu erreichen. Und das ist nämlich auch der große Unterschied zwischen KPIs, Key Performance Indicators, die sehr output-orientiert sind, ist ein Key Result outcome-orientiert. Das heißt, du stellst dir immer die Frage, was willst du eigentlich damit erreichen? Was willst du mit diesem Hebel, den du setzt, was willst du damit erreichen? Und so stellst du das auf. Das heißt, du guckst immer, dass du es selbst machen kannst. Das heißt, dass du nicht von anderen abhängig bist, um dein Key Results umzusetzen. Und du hast jetzt nicht so eine Zahl mit, wir wollen 50% Umsatz steigern. Ja, warum willst du das denn? Warum willst du denn deine Umsatzsteigerung um 50% haben? Was willst du denn damit erreichen? Und dann überlegst du dir, okay, Umsatzsteigerung oder wir wollen 10% mehr Personal einstellen. Was willst du denn damit erreichen? Was willst du denn mit diesem Personal machen? Und das ist der Unterschied zwischen KPIs, Balance Scorecard und OKRs, ist nämlich genau das. Du versuchst den Outcome, das heißt den Mehrwert, den Fokus auf den Mehrwert zu legen. Und nicht direkt auch schon deinen Output und dein Outcome komplett vorzudenken. Also wenn ich dir jetzt beispielsweise sagen würde, mal ein Bild, ich hätte gerne eine grüne Wiese, 5 blaue Papageien, hätte 5 grüne Bäume und 3 Enten und einen blauen Teich, 3 grüne Enten und einen blauen Teich. Würdest du mit den unterschiedlichen Farben richtig lange dran sein? Oder ich sag dir, mal mir bitte eine richtig schöne grüne Wiese. Und du bist komplett frei in dem, wie du das malst.
Das stimmt, aber dann bräuchte ich ja für diese grüne Wiese trotzdem Key Results, oder?
Für diese grüne Wiese wäre, also mein das, was ich dir vorgeben würde, wäre, ich hätte gerne eine ich will eine wunderschöne grüne Wiese haben. So, das ist meine Anforderung an dich. Und ich sage einfach nur, schöne grüne Wiese. Wir klären dann noch unter uns beiden, was sehe ich denn als schön an? Schön wäre für mich, ja, soll halt sommerlich sein, ich soll gemütlich aussehen, eine Wiese fände ich cool und so weiter und so fort. Das heißt, wir klären doch so ein bisschen, was der schöne Begriff ist. Und dann kannst du aber frei entscheiden, wie du das machst. Das heißt, du kannst entscheiden, wie du die malst. Und damit bist du viel, viel schneller, als wenn ich dir jetzt sagen würde, ja, ich hätte gerne 5 blaue Papageien. Dann hätte ich gerne eine grüne Wiese mit 10 Blumen drauf. Und das ist halt, ich gebe dir direkt schon das vor, also das ist der Unterschied zwischen Outcome und Output. Wenn ich dir den Output schon direkt nenne, bist du Ewigkeiten dran, das zu malen. Wenn ich dir den Outcome nur gebe, kannst du selbst entscheiden, wie du es machst. Und am Ende bin ich trotzdem damit zufrieden und es sieht sogar besser aus.
Ja, das stimmt. Schöne Beschreibung. Muss jetzt zwar auch so ein bisschen nachdenken bei deiner Wiesengeschichte. Aber ja, passt. Sehr schön. Okay, ist aber jetzt so, sage ich mal, wenn wir gerade mal bei diesem Thema sind, Objective, Key Results und Co. Jetzt habe ich ja auch diese Schulungen mitgemacht und wir haben ja auch damals, so haben wir uns ja kennengelernt, wir hatten damals ein kleines OKR-Projekt bei uns in der Firma, weil wir es quasi selbst nutzen wollten, um das transparenter zu machen und, sage ich mal, nachhaltiger mit Mehrwert und sind aber dabei extrem gestrandet. Und das lag zum einen auch daran, sage ich mal, damals, klar, es lag daran, dass wir keine Vision hatten, auf die wir unsere eigenen Objectives andocken können. Das war sehr schwierig. Also wir haben sie zumindest nicht gekannt. Ne? Also das heißt nicht, dass sie nicht da war. Und zum anderen hatten wir extreme Probleme in der Formulierung dieser Objectives. Also ich kann mich an sehr viele Diskussionen erinnern bei uns im Team. Ja, das ist überhaupt kein Objective und das fehlt und jetzt habt ihr schon wieder hier reingeschrieben, wie man es machen muss und wie du es gerade sagst, ne? Und das habe ich ein bisschen als Pain in Erinnerung. Diese Formulierung dieser Geschichten, gibt es da Schablonen dafür, um das irgendwie zu optimieren?
Ja, also im Grunde, es gibt zwar Do's and Don'ts, wie man ein Objective oder auch ein Key Result formulieren sollte, aber in der Umsetzung ist es tatsächlich immer schwieriger. Also wir hatten jetzt beispielsweise von unserem Team auch oder von unserer BU aus hatten wir jetzt diese Woche unser erstes OKR-Planning, weil wir sind gerade auch dabei, OKR bei uns in der Organisation einzuführen. Und das geht immer schief, das Erste, weil man muss erst mal reinkommen und man muss sich auch mal trauen, Dinge anders zu formulieren. Und gerade dieser Outcome versus Output-Gedanke ist super schwierig. Weil was willst du damit eigentlich erreichen? Und es braucht eine Zeit und teilweise braucht es sogar über ein Jahr, bis man wirklich in dieses Doing reinkommt. Weil gerade so, ich habe ja eben auch erwähnt, OKR-Zyklen. OKRs bedeutet, also gerade der Gedanke von OKRs ist, dass man nicht mehr Jahresziele definiert und nur Jahresziele definiert, sondern dass man das kleiner runterbricht. Das heißt, man überlegt sich halt zyklisch, welche strategischen Ziele habe ich eigentlich vor? Das heißt, du brichst dein großes Ziel, deine große Vision runter in vielleicht Jahresziele, wenn es in der Organisation gang und gäbe ist. Und dann überlegst du dir beispielsweise in einem 3-Monats-Zyklus, was ist denn jetzt mein Ziel, um das große Jahresziel zu erreichen? Und du hinterfragst halt auch immer wieder dein Jahresziel, ne? Also mit jedem OKR-Zyklus, beispielsweise alle 3 Monate, hinterfragst du natürlich, ist das Jahresziel, was wir uns gesteckt haben, eigentlich noch unser globales Ziel? Oder müssen wir uns mittlerweile neue Ziele nehmen, weil sich alles so verändert hat? So, um auf deine Frage zurückzukommen. Es braucht natürlich dieses Lernen einfach von dieser Methode, von diesem Framework, weil es ist nicht einfach anzuwenden. Also, na, ich habe das jetzt gerade bei dir mit deinem Jahresziel, sage ich mal, in einem Objective formuliert, aber ob das jetzt zu 100% richtig ist, ist halt da auch wieder die Frage, weil jeder legt es auch anders aus. Also, es gibt ganz viele unterschiedliche Schulen von OKRs und jeder definiert ein Objective anders und am Ende ist es die Frage, willst du ein perfektes Objective haben, was perfekt formuliert ist, oder willst du einfach nur ein Objective haben, wo das Team einen Konsens drüber hat und damit arbeiten kann und sagt, ey, gehen wir alle mit. Und ich glaube, das andere, gerade so in der Anfangszeit, wenn man mit OKR startet, ist, glaube ich, das viel Wichtigere, dass man kein perfekt formuliertes Objective hat oder Key Results, sondern dass alle damit mitgehen, alle ein einheitliches Verständnis darüber haben, was damit eigentlich erreicht werden soll und alle auch ein Commitment davon haben, das auch umzusetzen.
Okay, also ist der Tipp, den du eigentlich so mitgibst, einfach mal machen, oder? Also lieber am Anfang falsch machen, als gar nicht machen, oder?
Definitiv. Also ja. Ich glaube, das ist auch so etwas, was jetzt bei unserem OKR-Planning auch ein Learning war. Man muss wirklich einfach mal machen. Und wenn es die ersten paar Male nicht perfekt formuliert ist, dann ist es die ersten paar Male halt nicht perfekt formuliert. Im Endeffekt muss man auch seinen eigenen Weg mit OKRs finden. Also es gibt natürlich verschiedene Schulen, die sagen, wie man OKR einzusetzen hat. Aber was ich auch gelernt habe bei den OKR-Projekten, die ich jetzt schon hatte oder Transformationen, die ich jetzt begleitet habe, ist es wichtig, dass jede Organisation für sich den Weg findet und auch den Umgang mit OKRs. Weil OKRs hört sich erstmal super leicht an. Wir definieren hier ein paar Ziele, ein paar Key Results. Aber da steckt halt viel, viel mehr dahinter als einfach nur das Ziel und die Key Results. Das ist halt ein komplettes System, was in der Organisation eingeführt wird. Und dieses System muss halt auch wieder mit den Prozessen, mit der Kultur, mit den Menschen, das muss alles zusammenpassen. Das muss in die Struktur der Organisation passen. Das muss in die Zielmanagementstruktur von vorher auch reinpassen. Das heißt, da muss ein guter Übergang stattfinden. Vielleicht kann man das auch verknüpfen. Also da sind so viele Gedanken, die damit reinfließen müssen. Deswegen, es gibt nicht eine Schablone für OKR, die man immer anwendet, sondern man muss immer von Organisation zu Organisation gucken, wie das eigentlich Sinn macht.
Ja, okay. Habe ich verstanden. Ich habe im Übrigen aus meinen Unterlagen, habe ich gerade mal nebenbei geschaut hier. Wir hatten da eine Schablone, ne? Also das, aber die ist ganz, ganz simpel, ne? Also wir werden ein Objective umsetzen, indem wir es durch unsere Key Results, wir werden ein Objective umsetzen, gemessen durch unsere Key Results und umgesetzt durch unsere Projekte oder Initiatives. Das war diese ganz einfache Schablone, die ich hier vor mir liegen habe. Du lachst, was habe ich falsch gesagt?
Sehr witzig. Nee, ich finde es super interessant, weil ich würde dir nämlich jetzt gerne die Frage stellen, warum habt ihr euch eigentlich für OKRs entschieden? Was war Was war der Auslöser?
Der Auslöser war tatsächlich, ich will mal einfach mal Insights ausquatschen hier. Mein vorheriger Arbeitgeber hatte das variable Zielgehalt abgeschafft, was ich übrigens sehr befürworte. Also das finde ich eine gute Geschichte. Variable Zielgehälter haben irgendwie aus meiner Sicht nie so richtig, zumindest in diesen Standard-Projektteams, zum Erfolg geführt. Und wir hatten dann im Endeffekt bei unserem jährlichen Strategie-Meeting hatten wir diese Frage, was machen wir denn jetzt, wenn wir keine Ziele mehr ausgezahlt bekommen haben, wo wir daran gearbeitet haben? Was macht man denn dann eigentlich nächstes Jahr? Haben wir trotzdem irgendein höheres Ziel, an dem wir arbeiten wollen? Und aus dem Grund haben wir gesagt, na klar, also wir wollen uns ja trotzdem immer weiterentwickeln und haben aus diesem Grund unsere strategischen Ziele trotzdem quasi ausgerufen und wollten es via OKRs irgendwie auch erledigt bekommen haben und auch für uns einen Prozess kennenlernen, mit dem wir es schaffen, diese strategischen Ziele auch umzusetzen. Also wir hatten dann so Ziele gesetzt, so ganz plumpe, wir werden unseren Umsatz steigern. Ne? So. Ja, blödes Ziel, aber gab vielleicht noch mehr. Wir werden attraktiver Arbeitgeber, was auch immer, ne? Solche Geschichten. Und da haben wir versucht, das in unserer Abteilung einfach mal durchzuführen, wie du es gesagt hast. Und wir waren sogar so weit, wir hatten dann damals angefangen und haben gesagt, mit welchem Tool machen wir das denn jetzt eigentlich? Und dann ging das schon los. Die einen haben gesagt Excel, die anderen haben gesagt, seid ihr denn verrückt? Wir bauen uns jetzt ein eigenes Tool. Wir haben uns damals dann tatsächlich in einer Woche oder so mit Power Apps, Microsoft Power Apps, ein eigenes Zielverwaltungstool gebaut. Ich fand das überhaupt nicht gut, dieses Tool, was wir da gebaut haben. Und jetzt ist es ja bei OKR tatsächlich eigentlich völlig egal, was du für ein Tool benutzt. Du kannst ja eigentlich dein Whiteboard nehmen und deine Ziele visualisieren, damit sie immer präsent sind. Weil das ist, glaube ich, das, was wir festgestellt haben, was sehr wichtig war. Man muss immer präsent sehen, woran arbeitet man eigentlich und warum. Oder welchen höheren Zweck hat das eigentlich, was ich gerade tue. So, jetzt hast du aber in so hybriden Teams, was wir auch schon mal besprochen hatten, also und fast alle Companies da draußen im IT-Business sind irgendwie hybrid, zumindest im Standort, aufgestellt. Und dann ist es eben nicht so einfach, am Whiteboard diese Ziele zu visualisieren, weil so viele Whiteboards kannst du nicht vollmalen. Deswegen brauchst du ein Tool, um diese Ziele zu visualisieren und nachzuhalten. Und ja, und tatsächlich sind wir da aus meiner Sicht auch ein Stück weit gestrandet, weil wir eins nicht gemacht haben. Wir haben diese Zielerreichung und diese Weekly Check-ins, was man da auch so tut bei OKRs, einfach nicht gemacht. Und das Tool war grottenschlecht. Man hat also in diesem Tool sich nicht zurechtgefunden. Man konnte nichts richtig tracken. Weil das war für mich zum Beispiel sehr wichtig. Wenn ich zum Beispiel irgendwas gemacht habe, ein wichtiges Meeting mit einem Partner, mit dem ich jetzt beispielsweise nach dem Meeting ein strategisches Ziel, was wir uns bei OKR gesetzt hatten, erreicht habe, konnte ich es niemandem mitteilen. Und deswegen habe ich irgendwann gedacht, nee, das Tool ist doch ein bisschen wichtig bei OKR. Und ja, das war ein Grund, warum es bei uns auch gestrandet ist. Und zum anderen muss ich auch sagen, wir hatten gehört von OKR und hatten gesagt, wir machen das jetzt. Und wir selbst hatten aber überhaupt keine Ahnung, was OKR überhaupt ist und wie man es richtig einführt. Und ja, ich glaube, wir haben diesen Prozess, den unsere Kunden da draußen oder den viele Firmen da draußen quasi auch gemacht haben, nämlich den Prozess des Scheiterns mit OKR, erstmal selbst erleben müssen. Und diese Bruchlandung mit OKR hat dann dazu geführt, dass ich mich beispielsweise so intensiv damit beschäftigt habe und Parallelstrang, Microsoft kauft ein großes Tool, da habe ich den Namen vergessen, wie es früher hieß, heute heißt es Viva Goals. Wie hieß es denn früher?
Ich habe es gerade auch nicht auf dem Schirm.
Verloren, naja, okay. Ist nicht schlimm, du siehst, es war nicht in meiner Welt vorhanden. Aber Viva Goals war dann vorhanden. Ja, und das war der Grund, warum wir dann gesagt haben, ich fand damals zum Beispiel Viva Goals so extrem gut, weil es eben diese ganzen Lags, die wir in dem alten Tool hatten, gefixt hat. Nämlich, man konnte es mal ordentlich strukturiert aufschreiben, was deine Objectives sind. Man konnte sich die Key Results definieren. Man konnte sie auch tracken. Und verschiedene Initiativen, die du durchgeführt hast, führen zum Beispiel automatisch zu einer Zielerreichung in deinem Key Result und dazu auch in deinem obergeordneten Objective. Und das fand ich sehr cool. Und das ist der Grund, warum ich immer mehr in dieses OKR-Thema reingesprungen bin. Und ja, also vielleicht zusammengefasst, warum haben wir uns mit dem OKR-Thema beschäftigt? Weil wir einmal richtig krass gescheitert sind. Aber ich glaube, man muss auch scheitern können, ne? Vielleicht für eine nächste Folge, die wir vielleicht mal aufnehmen, Thema Fehlerkultur, scheitern gehört dazu.
Definitiv. Um da jetzt nochmal ganz kurz drauf einzugehen, also ich sage jetzt zwei Punkte. Einmal etwas zu den Auslösern von OKRs, also warum man sich eigentlich damit beschäftigt als Organisation oder welche Impulse dazu führen, dass man sich damit beschäftigt. Und der zweite Punkt ist, was braucht es eigentlich bei einer guten Einführung von OKRs? Ne? Das ist ja auch immer so die Frage. Wenn ich jetzt mal auf den ersten Punkt eingehe, was du auch gesagt hast, was bei euch ja auch ein Auslöser war, haben wir überhaupt noch ein strategisches Ziel, was wir alle gemeinsam verfolgen? Die Frage habt ihr euch ja gestellt. Jetzt ist der Umschwung von einem variablen Gehalt zu einem Fixgehalt geworden. Vorher hat man so ein bisschen noch, ja, sage ich mal, an gewissen Initiativen gearbeitet, an strategischen Initiativen. Jetzt fällt das irgendwie weg. Haben wir überhaupt noch strategische Initiativen? Das ist natürlich ein Auslöser, der bei euch sehr, sehr speziell ist. Generell gibt es meistens die Auslöser, dass man sagt, beispielsweise uns fehlt die Transparenz über die Strategie. Wir wissen gar nicht, was wir in der Organisation eigentlich für strategische Ziele haben. Wir wissen nicht, wo geht die Reise hin? Oder wie zahle ich als Mitarbeiter eigentlich auf diese strategischen Ziele ein? Das heißt, was kann ich tun? Was ist das, was ich mache jeden Tag? Wie zahlt das eigentlich auf die Strategie der Organisation ein? Die Frage stellt man sich. Und wenn diese Transparenz nicht gegeben ist, kann OKRs sehr, sehr gut helfen, durch diese Beteiligung der Mitarbeiter, dass diese Transparenz gegeben wird. Oder auch, was du sagst, mittels von Tools. Dass man beispielsweise diese Verknüpfungen von den großen OKRs, die auf Organisationsebene passieren, die von der Vision abgeleitet werden, dann in die einzelnen Teams und dann zu den einzelnen Mitarbeitern, dass man das alles miteinander verknüpft. Und am Ende siehst du dann beispielsweise bei Viva Goals, vielleicht machen wir dazu auch nochmal eine Folge, siehst du dann diese unterschiedlichen Verknüpfungen der ganzen OKRs in der Gesamtorganisation, die alle auf ein Ziel hinarbeiten. Und zwar die große Vision oder die darunter stehenden Jahresziele. Und das ist natürlich genial. Damit hast du eine richtig starke Transparenz darüber, was ich als Mitarbeiter eigentlich in dieser ganzen Organisation leiste in Richtung der Strategie und wie das Ganze zusammenhängt. Das ist der eine Punkt. Das heißt, das ist die Superpower, die wir ja auch schon erwähnt haben. Eine andere Superpower ist der Fokus. Es gibt Organisationen, wo die beispielsweise einen Auslöser haben, ja, uns fehlt irgendwie die Priorisierung, der Fokus unserer strategischen Ziele. Wir setzen uns immer was vor, aber wir arbeiten an so vielen unterschiedlichen Themen, aber wir wissen nicht, ob das überhaupt sinnig ist. Und dann sind es auch noch unsere Jahresziele. Bedeutet, wir arbeiten ein Jahr an diesen Dingen und wissen am Ende nicht, ob das überhaupt sinnvoll ist. Und da schlägt auch wiederum OKRs rein, weil natürlich OKRs sagt, wir arbeiten nicht mehr an Jahreszielen, sondern wir arbeiten zyklisch. Wir gucken, dass wir zyklisch immer wieder neu priorisieren, immer wieder schauen, was braucht eigentlich gerade die Organisation, was braucht der Markt. Das heißt, anhand unserer strategischen Ziele, die wir uns vielleicht am Anfang des Jahres alle vorgenommen haben, wo wir dann den ersten Schritt gehen in den ersten 3 Monaten und sagen, darauf legen wir jetzt erstmal den Fokus und schauen, ob das wirklich auch sinnvoll ist. Und diesen Fokus bedienen wir mit diesen Hebeln. Und diese Hebel sind dann die Key Results. Das heißt, dass wir halt wirklich immer wieder alle 3 Monate draufschauen und uns überlegen, den Weg, den wir jetzt am Anfang uns definiert haben, ist das eigentlich der richtige Weg? Und das schafft natürlich Fokus. Und auch noch ein weiterer Fokus ist, dass man sich nicht 1000 OKRs vornimmt, sondern dass man sich meistens, das ist so eine 3x3-Regel, die ich ganz cool finde, die habe ich in der Schulung gelernt. Das heißt, wir nehmen uns wirklich 3 Objectives vor mit jeweils 3 Key Results drunter, maximal. Und mehr nicht. Dass wir wirklich versuchen, diese ganzen vielen strategischen Vorhaben in 3x3 einzukippen. Und da muss man natürlich auch wieder schauen, heißt 3x3 pro Team. Das heißt, wenn wir jetzt 5 Teams in einer Organisation haben, hat jedes Team beispielsweise 3x3, 3 Objectives, 3 Key Results. Wenn es auch mal nur 2 sind, dann sind es halt auch mal nur 2. Wenn es auch nur 1 ist, dann ist es auch nur 1. Wichtig ist aber, dass man halt darüber spricht, was ist eigentlich unser Fokus? Was sind unsere Top-Prio-Themen für die nächsten 3 Monate, um unsere großen Ziele der Organisation zu erreichen? Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass Organisationen ohne Jahresziele arbeiten. Also ich kenne auch einige Organisationen, die sagen, wir haben gar keine Goals, wo sind Jahresziele in diesem OKR-System, sondern wir arbeiten nur mit OKRs. Das heißt, auch wir auf der obersten Ebene in der Geschäftsführung sagen, das sind unsere OKRs für die nächsten 3 Monate. Und wir haben keine Jahresziele. Oder das sind unsere OKRs für die nächsten 4 Monate. Oder für 6 Monate. Bedeutet, von diesen großen Corporate OKRs wird dann wieder runtergegeben, okay, das ist also das, was die Organisation erreichen will. Was wollen wir denn jetzt als Team machen, damit wir das erreichen können? Also so entsteht immer dieses Top-Down, Bottom-Up, diese Beteiligung der Mitarbeiter. Das ist der andere Punkt. Das heißt, wir haben Superpower-Transparenz, wir haben Superpower-Priorisierung und Fokus auf die wesentlichen Dinge, die aktuell gebraucht werden und die für uns strategisch relevant sind. Und wir haben eine andere Superpower, ist nämlich noch das Alignment. Dadurch, dass diese wirklich starke Transparenz darüber herrscht, was eigentlich strategisch die Organisation erreichen will, und zwar vom obersten Management bis zum kleinsten Mitarbeiter rein, haben wir natürlich ein sehr, sehr starkes Alignment. Und das ist das, was ich auch schon öfter erklärt habe. Meistens startet OKRs damit, wenn man das in der Gesamtorganisation macht. Man kann es auch nur in einer Abteilung machen. Und das ist eigentlich der häufigste Fall auch in der Praxis, dass man sagt, man fängt in der Abteilung an. Und da gebe ich jetzt mal ein Beispiel. Und zwar sagen beispielsweise die Abteilungsleiter sagen, in den nächsten 3 Monaten ist das hier für uns unser strategisch wichtigstes Thema. Beispielsweise, weiß ich nicht, den Fachmangel reduzieren, Fachkräftemangel reduzieren. So, dann ist es erstmal etwas, was die sich als Thema vorgenommen haben. Aus diesem Fachkräftemangel-Reduzierung muss man sich natürlich die Frage stellen, warum braucht man das wiederum? Ne, wir wollen ja nicht sagen, wir reduzieren das um 5%, sondern da geht natürlich wieder der Mehrwert los. Das heißt, wir wollen halt, dass unsere Aufgaben nicht runterfallen und so weiter und so fort. Dann überlegen die sich, jetzt haben die dieses Thema Fachkräftemangel, schreiben dazu ein OKR. Und dann ist das erstmal ein OKR, was eben für diese Abteilung gilt. So, und dann überlegen wir uns als Team beispielsweise, Thorsten, dann überlegen wir beide uns, wie können wir dieses Ziel denn erreichen von unserer Seite aus? Was können wir als Mitarbeiter, als Team tun, um dieses große Abteilungsziel zu erreichen? Und das wäre halt diese Kaskadierung, was auch Alignment schafft. Ne? Weil wir wissen, dass die Abteilungsleiter dieses Ziel haben. Die müssen uns auch erklären, warum die dieses Ziel genommen haben. Und wir als Mitarbeiter können auch sagen, aber gerade ist das Thema KI viel, viel, viel stärker. Wenn wir da jetzt nicht auf den Zug aufspringen, haben wir ein Riesenproblem. Bedeutet, wenn wir in diese Diskussion mit dem Management gehen und die sagen, ah, KI, ja, hatten wir jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Warum ist das denn wichtig? Und dann geben wir auch da wieder einen Mini-Pitch, warum das Thema wichtig ist. Dann wird das auch mit in die strategischen Ziele der Abteilung aufgenommen. Und das ist halt dieses Alignment schaffen. Das heißt, wir wissen zu jedem Zeitpunkt, was macht die Abteilung, was macht das Management, was sind die strategischen Ziele. Und wir gehen in diese Richtung gemeinsam und nicht alleine, jeder für sich.
Vielleicht auch hier ein Tipp, ne? Also das ist aber echt guter Tipp für die Unternehmen da draußen, weil jetzt mal, das ist zwar jetzt genau dein Beispiel gewesen, aber dadurch, dass du die Mitarbeiter quasi dort mitnimmst auf deiner Journey, auf deiner Unternehmer-Journey und denen die Möglichkeit gibst, dort auch selbstständig eigene Ideen einzubringen und dafür für ihre eigenen Ideen brennen Mitarbeiter ja in der Regel sehr viel mehr als für Ideen von anderen, verteidigen sie die auch besser und werden sie auch besser umsetzen, sage ich mal. Ne? Und eventuell kriegst du dadurch natürlich auch ganz, ganz neue Ideen damit in dein Unternehmen rein und wirst produktiver, innovativer und bindest die Mitarbeiter durch dieses Mitnehmen der Mitarbeiter, bindest du die Mitarbeiter wiederum an deine Company. Und Thema Align, du hast ja gesagt Alignment, ne? Nicht nur Alignment im Sinne von für dein Ziel, sondern auch für deine Firma. Also die Leute hängen dann an der Firma mit. Und das finde ich ein ganz, ganz wichtiges, ganz wichtigen Punkt. Wir hatten ja mit Peter letztens über das Thema Employee Experience gesprochen. Das fördert ja auch die Employee Experience, dass du dem Mitarbeiter eben auch das Gefühl gibst, der ist nicht irgendein Fließbandmitarbeiter, sondern nein, er wird innovativ mit seinem eigenen Kopf quasi die Firma mit nach vorn bringen, oder? Sehe ich das falsch?
Definitiv, nein, genau richtig. Also was da auch noch so ein bisschen mit reinspielt ist, guck mal, wenn ich dir jetzt ein Ziel für das Jahr vorgeben würde, hättest du gar keine Lust drauf, weil das sind meine Gedanken. Dann würdest du sagen, okay, ich kann dieses Ziel zwar verfolgen, aber ich sehe da ehrlich gesagt keinen Mehrwert drin. Aber wenn ich jetzt sage, hey Thorsten, hast du eine Idee, was wir dieses Jahr erreichen müssen? Das heißt, ich beteilige dich an diesem Zielfindungsprozess. Und dann sage ich dir auch noch, schreib dazu doch mal ein OKR. Ne, also ja. da merkst du halt schon, okay, sich selbst Ziele vorzunehmen oder an diesem ganzen strategischen Zieldefinitionsprozess mit beteiligt zu sein, schafft viel mehr Motivation, an den Dingen auch wirklich zu arbeiten, als wenn ich dir jetzt was vorgeben würde. Was du am Ende sagst, es liefert doch gar keinen Mehrwert. Also wir müssen hier das Thema KI machen und du sprichst hier gerade irgendwie von, weiß ich nicht, wir müssen mehr interne Events gestalten. Also ne, das sind auch diese lokalen Rationalitäten, die aufeinandertreffen. Bedeutet, jeder für sich denkt mit den Informationen, die er hat, rational. Wenn ich sage, okay, ich merke, wir machen zu wenig Events, wir müssen mehr socializen, dann ist das meine lokale Rationalität, wo ich sage, das ist super wichtig. Du sagst aber, okay, wenn wir jetzt nicht auf den Zug KI aufspringen, haben wir ein großes Problem, weil der Markt sieht das, unsere Kunden sprechen uns an. Das weiß ich ja gar nicht, weil diese Informationen habe ich nicht. Und jetzt treffen unsere lokalen Rationalitäten aufeinander und müssen uns darüber austauschen, was wirklich Sinn macht. Und das ist etwas, was OKR auch fördert. Das heißt, dass wir über Dinge sprechen, die in unseren Köpfen vorhanden sind, über Informationen sprechen, über unsere lokalen Rationalitäten sprechen und damit natürlich auch uns so gesehen alignen, also da wieder auch zusammenführen und dann darüber sprechen und gucken, was priorisieren wir denn jetzt? Und zwar nicht für das ganze Jahr, weil da kann sich einiges ändern. Es kann sein, dass auf einmal Socializing viel, viel wichtiger wird als KI. Es kann aber auch sein, dass KI viel, 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 viel wichtiger wird als Socializing, weil wir das so oder so immer wieder machen. Bedeutet, wir gucken alle 3 Monate, was ist jetzt eigentlich gerade das Wichtigste, was wir machen müssen.
Das ist spannend. Also heißt OKR schafft es nicht nur, dass du deine Ziele erreichst oder produktiver wirst, sondern OKR kann dir auch helfen, eine Kultur in einer Company aufzubauen. Das finde ich sehr spannend. Also weil es gibt sehr viele Unternehmen draußen, die heute noch keine richtige Unternehmenskultur haben. Und das ist meistens der Grund, weil es die Mitarbeiter nicht mitgenommen hat. Und das ist ein Tool, das uns ermöglicht, quasi so eine Unternehmenskultur von alleine aufbauen zu lassen. Finde ich genial.
Ganz genau, wenn wir an Personal denken, ne, also an den Personal-HR-Bereich, wenn die sich OKRs vornehmen und sagen, okay, für uns in unserer Bubble ist halt Socializing, wir müssen halt gucken, dass wir Personalentwicklung weiter vorantreiben, dass wir Weiterbildung vorantreiben und so weiter und so fort. Ne. Also kannst damit halt sehr viele Dinge steuern, du kannst es aber auch transparent machen in der Organisation, was gerade aus den unterschiedlichen Silos, sage ich jetzt mal, aus den unterschiedlichen Bubbles, die in einer Organisation sind, was da gerade strategisch wichtige Themen sind. Und dann kannst du auch als Mitarbeiter sagen, hey, ich habe da auch eine Idee. Ich komme mal vorbei und ich rede mal mit dir aus HR, weil ich habe da eine Idee, wie wir das verbessern können, weil wir das bei uns im Team sehr, sehr stark merken. Das heißt, du kannst auch anfangen, über Dinge zu sprechen, die vorher gar nicht möglich waren oder die man gar nicht wusste. Das ist halt diese Transparenz, die dahinter steckt, hinter diesen OKRs. Über strategische Themen zu sprechen aus anderen Bereichen, wo du vielleicht gar nicht Teil davon bist, aber dich trotzdem mit einbringen kannst. Vielleicht, um nochmal einen anderen Punkt mitzugeben, weil du das gerade auch schon gesagt hast. Was braucht es eigentlich? Oder du hast auch diesen Kulturwandel angesprochen. Und das ist etwas, was häufig bei dieser OKR-Transformation total außer Acht gelassen wird, ist eigentlich dieser Kulturwandel. Denn es ist schon eine Veränderung, dass du sagst, wir haben keine Jahresziele mehr, die werden nicht mehr top-down vorgegeben, sondern wir beteiligen den Mitarbeiter, wir arbeiten zyklisch, wir haben neue Regeln, also neue Programme, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Es kann sein, dass auch da so ein bisschen dieser Hierarchiehebel, das heißt Kommunikations- und Entscheidungswege flacher wird. Das heißt, wir haben vielleicht sogar eine flachere Hierarchie, dadurch, dass wir ja unsere Mitarbeiter beteiligen. Also da gibt es so viele Punkte, die man eigentlich auch bei einer OKR-Transformation einfach mal vordenken muss, bevor man sich eigentlich damit beschäftigt. Auch die Fragestellung, haben wir überhaupt eine Strategie? Also es gibt ja auch Abteilungen, die sich gerade neu gegründet haben, die müssen sich erstmal im ersten Schritt damit beschäftigen, was ist eigentlich unser strategisches Ziel? Was ist unser Leitbild? Warum existieren wir überhaupt, bevor wir mit OKRs um die Ecke kommen? Das heißt auch da, ne, was ich anfangs gesagt habe, man muss immer von Organisation zu Organisation schauen, in welcher Situation befindet sich die Organisation, die das einführen will, in welcher Situation befinden sich die Teams, wie ist die Kultur, gibt es da eine starke Kulturveränderung oder sind die schon sehr dynamisch, kennen die beispielsweise auch die agile Welt, das zyklische Arbeiten, kennen die Events aus der agilen Welt, beispielsweise wie Retrospektiven, diese häufige Reflexion, Fehlerkultur, und das ist etwas, was es mit OKR verbindet. Und dann muss man natürlich auch noch am Ende eine Entscheidung treffen, wie machen wir das Ganze denn jetzt vielleicht transparent? Das heißt, welches Tool verwenden wir? Ist es vielleicht im ersten Schritt eine leichte Lösung, ein Whiteboard zu verwenden? Ist das erstmal die einfachste Lösung? Wie verwenden wir das in Zukunft? Genau das, was du ja bei deiner Transformation auch gespürt hast, ne? was hilft uns denn jetzt wirklich, um OKRs sinnvoll anzuwenden und einzusetzen? Und das geht häufig auch mit der Toolfrage einher.
Ja, ja. Also das ist die Toolfrage an sich, die hatten wir damals für uns ja quasi als nicht so wichtig abgetan, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ich finde sie aber schon sehr wichtig, weil wenn du zu viel Energie in das Tool investieren musst, dann kannst du dich ja weniger auf die OKRs quasi konzentrieren. Und deswegen finde ich hier wichtig, ein Tool zu nutzen, was in deiner Arbeitsumgebung integriert ist. Und das kann auch Excel sein. Also es kann ja sein, dass Excel in der Arbeitsumgebung integriert ist. Ich möchte es nicht empfehlen, aber ich würde auf jeden Fall ein Tool nehmen, was eben dort stattfindet, wo deine Arbeit stattfindet. Und ich sag mal, das ist bei uns aktuell, ne? Also ich sag mal, fast jeder aktuell, der da draußen irgendwie vor einem Rechner sitzt, der macht früh als erstes sein Microsoft Teams auf. Und hier jetzt ein Tool zu haben, was dir ad hoc visualisiert, wie es gerade um deine Ziele, um den Fortschritt der Ziele, auch die Visualisierung, was du überhaupt erreichen möchtest, was deine Kollegen da draußen gerade tun, um die Ziele zu erreichen. Wenn du sowas visualisiert bekommst, in deiner Arbeitsumgebung, Teams beispielsweise, dann hast du ja schon halb gewonnen. Und wir hatten ja damals mit Goals angefangen, unsere Erfahrungen zu sammeln, Janine, du und ich, weil wir da auch Angebote für unsere Kunden erstellt haben. Da muss man ehrlich sein, die ersten Versionen von Goals, die waren auch nicht so gut. Da konntest du nicht so viel. Aber auch hier, ich habe das ganze Jahr über verfolgt, was da in der Entwicklung passiert ist. Es ist mittlerweile bahnbrechend. Also beispielsweise die Sachen, die für mich zum Beispiel schwierig erscheinen und für viele da draußen, nämlich die Formulierung von OKRs, nimmt dir Viva Goals beispielsweise jetzt mit ab, indem sie Copilot integriert haben. Das heißt, du machst halt ein Objective, willst eins formulieren und hast eben direkt deinen Assistenten an der Seite, der dir hilft, ein ordentliches OKR oder ein ordentliches Objective quasi zu formulieren. Und du kriegst jetzt auch quasi durch Viva Goals kriegst du eben auch wöchentliche Zusammenfassung, was ist überhaupt passiert in meinem Team. Also du hast jetzt so ein Feed. Du kannst KI-gestützte Check-ins machen. Bedeutet, das System gibt dir jetzt schon vor, hey, das Team macht gute Fortschritte an der Erarbeitung der folgenden Objectives, weil sie das und das und das abgehakt haben. Ne? Und kann auch, das ist eine super Stärke von so Tools wie Viva Goals, die eben in deinem Unternehmensinfrastruktur eingebettet sind. Du kannst auch externe Daten mit anbinden. Ne? Also du kannst zum einen zum Publizieren von Neuigkeiten Goals nutzen, indem du beispielsweise das in Teams oder Viva Engage, also in deinem Unternehmens-Microblogging-Dienst kommunizierst. Du kannst aber auch Daten, die dir helfen, quasi deine KPIs zu tracken für deine Key Results, kannst du quasi aus externen Tools mit reinziehen, wie beispielsweise ja, Azure DevOps, SAP, was auch immer. Also das ist für mich Gold wert, auf so ein Tool zu setzen und macht dann auch Spaß.
Definitiv. Definitiv. Lass uns da auch mal gerne nochmal eine Folge drüber machen, weil ich finde das nämlich super spannend. Vielleicht noch die letzten Gedanken von meiner Seite in Richtung OKRs. Also was natürlich eine Organisation mal am Anfang immer sich die Frage stellen sollte, warum brauchen wir das überhaupt? Warum wollen wir das machen? Also welches Problem wollen wir damit beheben? Wir haben ja schon mal gesprochen über Transparenz, Alignment, über die ganzen Punkte. Das sollte am Anfang immer klar und bewusst sein. Dann, wer oder wo soll das eingeführt werden? Brauchen wir vielleicht erstmal einen Piloten, dass wir erstmal nur bei einem Team das einführen oder eine Abteilung? Oder wollen wir direkt die ganze Organisation transformieren, wovon ich abraten würde? Das ist halt auch etwas, wo man sich natürlich Gedanken drüber machen müsste. Dann natürlich, wie schaffen wir es denn wirklich damit gut zu arbeiten? Und ich glaube, das ist etwas, wo man einfach Trial and Error machen muss. Weil gerade OKRs in dem Framework wird ja auch vorgesehen, dass man immer sich zyklisch auch mit einer Retrospektive immer wieder reflektiert. Und da kommen halt so Tool-Fragen. Ist Viva Goals das Tool, was uns hilft, um OKRs gut anwenden zu können und unsere Probleme hier zu lösen? Oder brauchen wir vielleicht was anderes? Und das sollte man immer wieder hinterfragen und immer wieder gucken, dass man das halt anpasst. Vielleicht noch ein letzter Gedanke, und das finde ich nämlich auch super spannend, deswegen reden wir auch im Podcast hier darüber, ist nämlich auch die Fragestellung, es gibt ja gerade ganz viele KI-Initiativen, Transformationen, Und das sind ja alle strategische Themen, die in Organisationen stattfinden. Und ob OKRs nämlich nicht eine Methode ist, die dabei unterstützen kann, diese ganzen strategischen Vorhaben, die gerade in Richtung KI in der Organisation passieren, wirklich umzusetzen. Und das da auch nochmal dahingehend, dass man halt sagt, OKRs ist einfach auch eine große Unterstützung in der Umsetzung von strategischen Zielen. Und KI, wir merken ja selbst in dem Podcast, wie dynamisch das ist. Das heißt, man muss ja auf diese Dynamik reagieren können. Und da ist einfach OKRs auch wiederum eine Methode, die halt mit zyklischem Arbeiten auf diese Dynamik reagieren kann. Und man stellt sich die Frage des Outcomes. Und die Frage sollte man sich auch immer mit KI stellen. Warum wenden wir jetzt dieses Tool hier an? Was ist der Mehrwert davon? Warum gehen wir jetzt diesen Weg? Was ist der Mehrwert davon? Ne, dass man sich halt immer wieder diese Fragen stellt. Ein letzter Hinweis noch von meiner Seite ist, genau, Auslöser, super wichtiger Punkt, dass man halt wirklich auch erstmal da schaut, was ist der Auslöser. Aber im Endeffekt muss natürlich, damit OKRs auch gut funktionieren, muss einfach auch eine gewisse Idee davon sein, was wollen wir eigentlich strategisch erreichen. Und das kann im ersten Schritt auch erarbeitet werden. Meistens kommt das sogar mit OKRs raus, dass man gar nicht einen einheitlichen Blick auf die Strategie hat, sondern dass man erstmal mit so einem Leitbildprozess auch starten muss vielleicht. Was ist eigentlich unser Leitbild? Was treibt uns voran? Was wollen wir eigentlich erreichen? Und das können alles parallele Stränge sein, die aber sehr stark miteinander verzahnt ist. Das heißt, Strategieentwicklung, Leitbildprozess und OKR-Einführung sind halt Dinge, die sehr, sehr stark miteinander verzahnt sind.
Sehr coole Abschluss eigentlich schon, was du gerade gebracht hast. Zumindest cooler Abschluss, Zusammenfassung für unsere heutige Folge. Weil wenn ich mal auf die Uhr gucke, Janine, 1:15 quatschen wir jetzt schon wieder, ja?
Verdammt.
Wir wollten eigentlich über das Tool reden heute. Und da habe ich noch mal 2 Sätze über das Tool hier quasi lassen können. Dann lass uns doch einfach nochmal, dann lass uns auch hier noch eine Folge 2 demnächst über
das
Tool quasi machen. Fand ich spannend, auch das Thema wieder mal ein bisschen aufgefrischt zu haben und auch dieser Verweis mit dem KI, mit KI-Einführungen finde ich mega. Also KI-Einführungen, strategische Ausrichtung mit KI und OKRs sollten quasi zusammenhängen. Ich sag mal, eigentlich auch eine geniale Geschichte, Janine, oder? Wenn jemand da draußen so KI-OKR-Tools einführen will und dazu noch eine kompetente Beratung haben will, dann kann er uns beide ja quasi mal zu sich rufen, oder?
Super, super gerne. Also OKR-Projekte sind sehr, sehr, sehr spannend. Also da arbeitet man wirklich an sehr, sehr vielen coolen Themen.
Ich habe gelernt, ein Call to Action am Ende braucht es einfach.
Und ich würde dir mitgeben, Thorsten, dein großes Objective, was du dir für dieses Jahr vorgenommen hast, da könnten wir ja auch mal in Hebeln denken. Welche Hebel kannst du setzen, um dein großes Objective zu erreichen? Kannst du direkt OKR auch persönlich anwenden, weil ich finde, man lernt diese, gerade OKRs lernt man am besten, wenn man es auch mal auf den persönlichen Kontext bezogen hat und einfach mal damit arbeitet. Ich schreibe mir selbst auch OKRs in meinem persönlichen Leben, beispielsweise mit dem Halbmarathon. Auch kurz dazu, ich habe es geschafft, ich habe es erreicht und ich musste mir tatsächlich immer wieder, einmal im Monat habe ich mir KRs neue Hebel gesetzt, um zu schauen, wie ich denn eigentlich diesen Halbmarathon über die Bühne bringe und das erfolgreich. Und am Ende war es sehr, sehr erfolgreich und es hat super viel Spaß gemacht. Also, hat geklappt, die Hebel, die ich mir gesetzt habe.
Dann lass uns dort einige Hebel setzen und auch mal dran ziehen. Zieht man den Hebel oder drückt man die? Ich glaube, man zieht die, oder? Man drückt die. Hebel muss man drücken, Hebel um irgendwas voranzukommen. Ja, okay. Okay, cool, komm, lass uns mal den Tag hier noch ein bisschen nutzen. Ich habe gehört, du bist bald weg hier aus unseren kalten Gefilden.
In genau 7 Stunden.
Okay, dann wünsche ich dir auf jeden Fall dort eine gute Reise. Vielleicht hast du ja dort an dem Ort Internet und wir können einfach die Tool-Folge von dort aufnehmen.
Naja, wir schauen mal. Wir schauen mal, wie das da, ob das möglich ist. Ansonsten hören wir uns auf jeden Fall wieder in 2 Wochen. Ich freue mich, ich bereite vor und an die Zuhörer, bleibt gesund, passt auf euch auf und
setzt euch hohe Ziele.
Setzt euch hohe Ziele, genau.
Ja. Ciao.
Ciao.